An sich war ja heute unser Open-Air-Gottesdienst geplant, zusammen mit der FEG Horn und der FEG in Genfeld. Das ist ja daran gescheitert, dass zwei Bürokraten nicht wussten, was der eine jeweils tut. Und der eine hatte den Platz schon vermietet, wovon der andere nichts wusste. Und so bekamen wir diesen Platz nicht, sodass wir heute diesen Gottesdienst nicht feiern können. Und an sich war ich auch nicht geplant zu predigen. Nun, dadurch, dass wir es jeweils in den einzelnen Gemeinden sind, bin ich hier natürlich dann dran. Und was ist für ein Thema dran? Und da habe ich mir gedacht, ach, nimm doch das, was du heute Nachmittag auch in Schwarzenberg predigst. Und da habe ich geguckt, irgendwie passt das nicht. Wir sind nämlich in Schwarzenberg in einer Reihe Apostelgeschichte dran, interkultureller Gemeindebau. Und was heißt das für uns heute? Und ich dachte, doch, vielleicht passt dieser Text doch. Eigentlich ja. Denn der Leitvers dieses Textes ist ja, ich lese ihn uns mal. Schalt's mal ein weiter, bitte. Ich lese ihn uns mal. Aus Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 3. Zu den Propheten und Lehrern der Gemeinde im syrischen Antiochia gehörten Barnabas, Simeon genannt der Schwarze, Lucius aus Kyrene, Manaen, der seine Kindheit mit König Herodes Antipas verbracht hatte, und Saulus, Paulus. Eines Tages, während die Männer einen Gottesdienst hielten, eigentlich steht hier, während sie Gott dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände aus und sandten sie aus. Für mich ist dieser Ausspruch hier: Sie fasteten und beteten, und während sie das taten, sprach der Heilige Geist. Das ist für mich die Kernaussage hier in diesem Text. Und ich glaube, das passt. Das passt auch sicherlich in die Situation unserer Gemeinde hinein. Das passt immer, davon mal abgesehen. Die erste große Phase in der Gemeindegründung damals in Jerusalem, in Judäa, war abgeschlossen. Die erste Verfolgungswelle hatte auch bereits eingesetzt. Und es haben sich im damaligen jüdischen Bereich ganz viele Gemeinden gegründet, bis ins heidnische Antiochia oben hinein. Das ist ja im heutigen Libanon, eine Hafenstadt im heutigen Libanon. Bis dorthin hat sich das Evangelium ausgebreitet. Und nun stand es. Und diese Gemeinde in Antiochia war scheinbar eine ganz besondere Gemeinde. Wir können das in der Bibel nachlesen. Eine Gemeinde, die richtig gut dastand. Eine Gemeinde, die Seelsorge hat, in der es Lehre gab, in der es Diakonie gab, in der es richtig klassische Gemeindearbeit gab. Und die Lehrer und Propheten dieser Gemeinde kommen regelmäßig zusammen, um zu beten. Und mitten hinein in dieses Gebet spricht der Heilige Geist. Und es geht weiter. Paulus und Barnabas werden herausgeholt aus dieser Gemeinde vom Heiligen Geist. Es beginnt die erste Missionsreise, die zweite, die dritte Missionsreise, und das Evangelium breitet sich in der damaligen Welt aus. Und es ist ja überliefert, dass am Ende des ersten Jahrhunderts in Kleinasien ca. 50% der Menschen Christen geworden waren und das Evangelium bis ins ganze Römische Reich hinaus ausgebreitet war. In einer ganz kurzen Zeit von vielleicht nur 50, 60 Jahren hat sich das Evangelium ausgebreitet. Viele, viele, viele Gemeinden wurden gegründet. Aber immer war es der Heilige Geist, der hineingesprochen hat in die Situation. Und dieser Heilige Geist, über den möchte ich mit uns heute ein wenig nachdenken anhand dieses Textes. Zum Urauftrag der Gemeinde gehört es nämlich, dass wir Christen bereit sind, uns in den Dienst für Jesus zu stellen und dass wir hinausgehen, um Menschen das Evangelium zu bringen. So wie es Bernd am Anfang in der Anmoderation ja sagte, nicht? Gehe zu den Menschen, das ist ein dynamischer Prozess, der nie aufhört. Und wenn wir hingegangen sind, bekommen wir den Auftrag, erzählt ihnen von Jesus, helft ihnen, dass sie zum Glauben kommen können. Das ist der Job seit 2000 Jahren, das ist der Auftrag. Und in der Apostelgeschichte sehen wir das in brillanter Weise, wie das funktioniert. Und wir sehen auch die erste Multikulti-Gemeinde. Bestehend aus Juden, Palästinensern, Heiden, Farbigen und Weißen im heidnisch-syrischen Antiochia, diese Hafenstadt dort in Nordlibanon. Hier ist ein bewegtes Gemeindeleben. Und das Erste, was mir so schillernd auffällt, ist,
dass Propheten und Lehrer in dieser Gemeinde ihren Auftrag wahrnehmen. 7 Personen, ja, Barnabas, Simeon, Lucius, Manem, 5 Personen und Saulus, diese Personen nehmen ihre Lehrtätigkeit in der Gemeinde ernst. Es ist interessant, dass diese Personen aus völlig unterschiedlicher Herkunft kommen. Da ist ein Farbiger bei. Da ist ein Palästinenser bei. Ja? Da ist ein Jude bei, der konvertiert ist. Paulus, Barnabas. Und die anderen, wo sie genau herkommen, wissen wir nicht. Aber auch sehr einflussreiche Persönlichkeit. Wenn jemand mit dem König als Freund nennt, dann ist er auch, hat er eine sehr einflussreiche Persönlichkeit. Was wird deutlich? Diese 5 Personen hat Gott mit der Gabe der Prophetie und der Gabe der Lehre ausgestattet. Wie diese Gaben im Einzelnen verteilt waren, wird uns nicht berichtet. Wir wissen definitiv, dass Paulus die Gabe der Lehre hatte und Barnabas meiner Auffassung nach die Gabe der Prophetie. Aber wie die anderen 3 verteilt waren, weiß ich nicht. Vielleicht hatten sie auch beides, sagt uns die Schrift nicht im Einzelnen. Mir fallen erstmal 3 Dinge auf. Zuerst einmal steht ein Team zusammen, das in der Lehrverantwortung der Gemeinde steht. Pastoren ist eine Erfindung eigentlich erst der Moderne. Pastoren gab es damals in der Urgemeinde nicht. Dieser Begriff ist auch in der Bibel unbekannt. Pastor, Hirte. Der Hirte bekommt eine besondere Funktion, während andere Gaben das nicht bekommen, ist problematisch in meinen Augen bis heute. Aber Gott beruft Männer, und ich ergänze ganz bewusst, und Frauen, denen er Verantwortung gibt in der Lehre. Unsere Marion oben, Verantwortung von Gott bekommen in der Lehre. Sie ist jetzt im Kinderbereich oben und unterrichtet Kinder. Richtig, gut. Ich weiß es von Doris, Verantwortung in der Lehre. Sie ist unterwegs, vielfältig hier bei uns in der FEG Norddeutschland zum Beispiel. Ja, Gott beruft Leute, denen er sagt, ihr sollt lehren. Und Gott beruft Männer und Frauen, denen er auch die Gabe der Prophetie gibt. Ich weiß, dass das schwierig ist. Manch einer meint von 1. Korinther 13, Vers 8 her, dass Prophetie und Zungenrede nach Fertigstellung der Bibel aufgehört hat. Ich halte dem immer entgegen, dass Epheser 4 ja sehr klar davon spricht, dass Gott Propheten, Lehrer, Apostel, Evangelisten und Hirten in einer Gemeinde einsetzt. Also ich glaube schon, dass es diese Gabe gibt und ich kenne auch persönlich eine ganze Reihe von Menschen, die von sich sagen, ja, und ich habe auch die Gabe der Zungenrede. Ich glaube nicht, dass das so wörtlich zu verstehen ist vom 1. Korinther 13, Vers 8. Aber es ist meine Meinung, das kann man sicherlich auch anders sehen. Auf jeden Fall wissen wir von der Urgemeinde her, wenn wir 1. Korinther 11, Vers 5 nachlesen, dass sogar Frauen im öffentlichen Gottesdienst prophetisch reden durften und damit eine Lehrgabe ausüben durften. Sie stellten sich dem Auftrag zur Verkündigung durch die Geistesgabe der Prophetie, die Gott ihnen gegeben hat und die haben sie in der Gemeinde angesetzt. Und diese Lehrer und Propheten stehen jetzt zusammen in Antiochia und nehmen ihre Verantwortung wahr. Sie wissen, dass das auch nicht immer leicht ist. Und wir müssen in einer Lehre der Gemeinde eng zusammenstehen und uns abstimmen. Der eine kann nicht links lehren und der andere rechts, das funktioniert nicht. Und das haben die gewusst. Und sie standen zusammen. Und hier ist auch eine Form, die es heißt, dass sie immer wieder zusammenkamen, um zu beten und immer wieder zusammenkamen, um zu fasten, um auf Gottes Geist zu hören. Spannend. Ich entdecke ein zweites, sie stehen in der Lehrverkündigung im prophetischen und im Lehrdienst. Und auch das finde ich wichtig. Während die Lehrgabe eher unseren Verstand anspricht, spricht die Gabe der Prophetie eher unser Herz an. Das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Ich sage es mal so ganz platt. Lehre geschieht aus dem Wort Gottes, Prophetie auch. Und sie geschieht aufgrund des göttlichen Sprechens in eine Situation hinein. Ein Prophet ist jemand, der von Gott eine Botschaft bekommt, die er anderen Menschen weitergeben kann, ohne dass dabei biblische Inhalte verdreht werden dürfen. Das Prinzip, Gott spricht durch Propheten zum Menschen, greift in der Seelsorge, greift in der Leitung, greift in der Predigt oder greift darin, dem jemand einfach mal eine Botschaft für einen anderen von Gott bekommen hat. Vor 2 Wochen hat der Sarah das hier berichtet, wie ihr jemand an die Seite getreten ist und sagt, Sarah, ich habe für dich von Gott ein Bild bekommen. Ich habe das diese Woche erlebt. Ich habe ja, wenn ich persönliche Fragen habe oder wenn mich Dinge persönlich etwas tiefer beschäftigen, habe ich ja auch so meine Ratgeber. Einer von denen ist Erhard Baum nach wie vor, den ich immer wieder frage, wenn ich an irgendwelchen schwierigen Punkten gerade bin. Und Erhard hatte auch so ein Bild für mich. Vielleicht ist das ein prophetischer, ja, vielleicht ist es wirklich so ein Stück prophetisches Bild. Ich sage das jetzt nicht, was er für mich gab, das ist jetzt nicht wichtig, aber mir hat das enorm gut getan, dass Gott Menschen beauftragt, an die Seite des anderen treten zu dürfen und ihm zu sagen, ich habe den Eindruck, Gott möchte dir das oder jenes sagen. Und genau das geschieht dort. Und manchmal brauchen wir das. Manchmal brauchen wir das. Wir hatten gestern ein Gemeindefest in Schwarzenbeck mit Taufe im See, am Ratzeburger Küchensee. Wunderschönes Wetter, es war einfach nur ein Traum. Und da kommt die Leiterin des Mutter-Kind-Hauses auf mich zu. Jörg, bist du spontan? Ich habe den starken Eindruck, dass eine Frau von unseren Muttis sich taufen lassen möchte. Die hat mir den Namen genannt. Ich habe gesagt, ich bin spontan. Ich habe diese Person angesprochen. Sie leuchtete mit in den Augen und sagte, ja, ich möchte mich gern taufen lassen. Da habe ich sie ganz schnell noch mitgetauft. Ganz spontan. Ja, das sind so Bilder, die Gott einem gibt, so Eindrücke, die Gott einem gibt. Und das war ein unglaublich schönes, gesegnetes Fest. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns dessen beschneiden. Ja, dass wir uns dessen beschneiden, weil Gott ist so groß und so viel größer als unser menschliches Denken. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir zufrieden sind mit der Lehre. Aber mehr bitte nicht, Gott. Das kann ich mit meinem Verstand nicht kontrollieren. Bitte Gott, lass es. Und ich wünsche mir, dass wir uns dem Reden des Geistes Gottes einfach viel mehr öffnen konnten. Paulus sagt an anderer Stelle, den Geist Gottes dämpft nicht, lasst ihn wirken. Und er sagt, prophetische Rede verachtet nicht, aber prüft sie, 1. Thessalonicher 5 nachzulesen. Und diese 3 Männer, dann sehe ich, dass sie sich treffen, um die Gemeinde zu bauen. Dieses Prinzip, leiten durch Verkündigung, war von Anfang an in der Urgemeinde vertreten. Ich glaube übrigens nicht, dass diese 5, die hier genannt werden, die Gemeindeleitung darstellen. Hier wird nur von den Propheten und Lehrern gesprochen. Sicherlich gab es noch andere Leiter in der Gemeinde. Außerdem würde dann stehen, die Gemeindeleitung kam zusammen, um zu beten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, hier kam eine Gruppe von Leuten aus der Gemeinde zusammen. Und sie stimmen sich ab, damit sie einmütig alle 5 gemeinsam an einem Strang ziehen. Und eine geistliche Einheit bilden in der prophetischen Verkündigung und in der Lehrverkündigung. Auch der große Paulus hat einmal klein angefangen. In einem Team von 5 Propheten und Lehrern hat er seine Erfahrung gesammelt im Gemeindebau, ist im Glauben und der Leiterschaft gereift und wird nun von Gott berufen, ein gigantisches Lebenswerk zu vollziehen. Heidenmission. Das zweite, was ich hier entdecke, das zweite große ist, Gottes Geist wirkt unter Fasten und Beten. Das wichtigste Element im Gemeindebau ist Fasten und Beten. Je weniger gebetet und gefastet wird, desto mehr handeln wir Christen aus uns selbst heraus und werden scheitern. Je mehr wir fasten und beten, desto intensiver lernen wir es, auf Gottes Geist zu hören, um dann genau das zu tun, wozu Gott uns bewegen möchte. Das ist das, was ich aus diesem Vers lerne. Für mich ganz persönlich. Es ist unklar, was dieser Begriff Gottesdienst oder sie dienten Gott, wie das zu verstehen ist. Ist auch nicht entscheidend. Fakt ist, sie kamen zum regelmäßigen Gebet und zum regelmäßigen Fastendienst zusammen. Die Form, wie sie das gemacht haben, ist meiner Auffassung nach dabei unwichtig. Gebet umfasst zuerst einmal meine Gemeinschaft mit Gott. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, warum soll ich eigentlich beten? Gott weiß doch sowieso alles. Herr, ich brauche das und jenes, ja, das weiß Gott doch. Herr, mir geht's nicht gut, ja, weiß er auch. Herr, mir geht's sehr gut, weiß er auch. Warum soll ich beten? Zuerst einmal ist Gebet Gemeinschaft mit Gott. Ich, kleines, unbedeutendes Geschöpf, darf zum großen Vater im Himmel kommen. Ich darf zu ihm kommen. Ich darf in der Gemeinschaft mit Gott sein. Und diese Gemeinschaft erfüllt mich total, gibt mir Kraft, gibt mir alles, was ich irgendwie zum Leben brauche. Sorg dafür, dass meine Seele gesund bleibt. Darum ist Gebet so wichtig, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott pflegen. Gebet heißt nicht bitte, 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 danke, Amen. Das ist ein Bestandteil, ein unwesentlicher. Sondern zuerst einmal heißt es Gemeinschaft mit Gott. Und ich bewege mich dann zu Gott hin und Gott bewegt sich auf mich zu. Und wir kommunizieren. Er sagt mir seine Gedanken, ich sage ihm meine Gedanken. Ich darf ihm mein Herz ausschütten und Gott tröstet mich und vieles mehr. Und ich erfahre vor allem in der Gemeinschaft mit Gott, wie er über mich denkt. Wo es Dinge in meinem Leben gibt, die vielleicht nicht gut sind. Wo ich vielleicht auch mal was zu klären habe. Das erfahre ich alles im Gebet. Gebet ist für mich eine Wertigkeit. Aus mir selbst heraus kann ich nichts tun. Nichts. Aber mit Gott kann ich über alle Mauern springen. Auch das lerne ich im Gebet. Er, nicht ich. Und Gebet ist für mich, neben vielen, was man dazu noch sagen kann, auch ein Ruheplatz meiner Seele mitten im Herzen des Vaters. Und darum tut mir Gebet unglaublich gut. Fasten heißt, eine Zeit festzulegen, in der man freiwillig auf Nahrung verzichtet. Es kann bedeuten komplett oder es kann bedeuten eingeschränkt. Viele große Männer, auch Jesus, kannten den Wert des Fastens. Manche sogar bis zu 40 Tagen. Um sich so in der Stille vor Gott auf seinen Dienst oder auf eine Aufgabe oder auf eine Schwierigkeit oder wie auch immer vorzubereiten. Fasten war in der Bibel meist auf einige Tage begrenzt und umfasste nicht den Verzicht vom Wasser, sondern im Regelfall den Verzicht von Nahrung. Daniel zum Beispiel, Daniel 10, kann man das nachlesen, Vers 3, hat einige Wochen einfach nur auf ganz schmale Kost gelebt und hat auf luxuriöses Essen verzichtet. Auch eine Form des Fastens, und sie wird in der Bibel als demütigen vor Gott bezeichnet. Also Fasten hat vielfältige Ebenen. Und warum wurde gefastet? Zum Beispiel, wenn jemand starb, das war im Judentum ein ganz wichtiger Brauch, dann wurde gefastet. Vor großen Entscheidungen, deren Ausgang offen ist und wo man in allem von Gott abhängig ist, haben oft Menschen zusammengesessen und gefastet und gebetet, um Gott deutlich zu sagen, Herr, uns ist das jetzt wichtig, dass du uns eine Antwort gibst. Herr, sprich bitte in unsere Situation hinein. Nicht? Oder manch einer braucht diese intensive, ungestörte Gemeinschaft mit Gott. Es gibt unter uns Pastoren sogenannte Fastentagungen im Kloster zum Beispiel, wo man eine Woche lang wirklich nicht isst, nur auf, trinkt natürlich, ist klar, und dann wirklich ganz, ganz viel im Gebet und im Nachdenken über Gott ist. Meditation wäre ja wieder ein Wort, was nicht jeder versteht, aber so in diesem Nachdenken über Gott und das reflektiert. Oder es gibt besondere Gebetszeiten, die wir brauchen und wo wir durch Fasten vor Gott die Dringlichkeit unserer Bitten unterstreichen. Und genau das haben diese fünf Männer getan. Fasten drückt einen Verzicht aus. Ich trete vor Gott zurück, um ihn wirken zu lassen. Und das wird durch das sichtbare Zeichen dargelegt, indem ich auf Nahrungsaufnahme verzichte. Und Fasten drückt auch immer eine intensive Bitte aus. Herr, wirke du. Sag du mir, wie du in dieser oder jener Sache denkst. Und so beten und fasten diese fünf Männer. Und mitten hinein spricht der Heilige Geist. Ich wünsche mir, dass wir oft verkopften und herzlosen Christen das nur ganz neu entdecken. Das Gebet, die Wertigkeit des Gebetes und auch die Wertigkeit von Fasten. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Element, wie Gott auch heute in eine persönliche Lebenssituation hineinsprechen kann oder in die Situation einer Gemeinde oder in eine Gruppe oder wie auch immer. Ich beobachte bei uns Christen oft auch Ängste. Wir lassen es nicht zu, dass der Geist Gottes wirken kann. Oder nur in dem Maße, wie mein Verstand da mitkommt. Also möchte ich den Heiligen Geist ein bisschen kontrollieren. Oder das Wirken des Heiligen Geistes kontrollieren. Und hier entsteht ein verkopftes, oft herzloses Christsein. Hier entsteht eine menschliche Enge statt göttliche Weite. Hier entsteht menschliche Kontrolle und blockiert Gottes Wirken. Und das sind dann die Gemeinden, die, in denen man kaum atmen kann, weil hier nicht die Freiheit des Christus spürbar ist. Und davon gibt es leider sehr, sehr viele. Ich glaube, dass die wichtigste Veranstaltung in einer Gemeinde übrigens nicht der Gottesdienst ist. Ich glaube, dass die wichtigste Veranstaltung in der Gemeinde die Gebetszeit ist. Das ist meine feste Überzeugung. Je älter ich werde und je länger ich Pastor bin, glaube ich das. Und ich beobachte mit Sorge in ganz vielen Gemeinden, dass die Gebetsstunden immer weniger werden und immer weniger besucht werden. Haben wir es nicht mehr nötig zu beten? Das erfüllt mich mit großer Traurigkeit. Und ich möchte einladen, das sage ich einfach mal an dieser Stelle, montags 19 bis 20 Uhr, Gebet für die Gemeinde, hier in diesem Kreis. Wer nicht kommen kann, den hole ich auch gerne ab und fahre auch wieder nach Hause. Kein Problem. Ja? Okay, soll ich dich abholen und nach Hause bringen? Gut. Und dann am Mittwoch 9 bis 10 Uhr ist Gebetskreis und sonntags vorm Gottesdienst. Wir haben hier drei Gebetszeiten in der Gemeinde. Ich wünsche mir das sehr, sehr, sehr wünschen. Wenn uns das ganz neu wichtig wird. Ich weiß, das hört nicht jeder gerne, das weiß ich auch, aber Gebet ist nun einmal der einzige Schlüssel, den wir haben, um Gottes mächtigen Arm bewegen zu können. Wir haben keinen anderen. Wir haben keinen anderen. Und genau das geschieht hier. Sie fasteten und beteten, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Der Geist Gottes hat hineingesprochen. Und jetzt prüfen sie das nochmal. Da steht nochmal und sie fasteten und beteten. Nochmal. Ein zweites Mal. Weil das Reden des Heiligen Geistes, das muss geprüft werden, so sagt es Paulus an anderer Stelle. Und ich finde das wichtig. Sie haben nicht sofort Halleluja gesagt und geht weg, sondern da beteten sie weiter und fasteten nochmal. Haben wir richtig gehört? Haben wir das richtig verstanden? Guter Heiliger Geist, sag es uns nochmal bitte. Und sie waren sich einig, ja, das haben wir richtig verstanden. Und dann sendeten sie die beiden aus, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Ja, Gottes Reden muss geprüft werden. Man kann sich ja auch menschlich gesehen täuschen. Das, was ich als Reden Gottes verstanden habe, kommt aus mir selbst heraus. Das war gar nicht der Heilige Geist. Als wir vor vielen Jahren die zweite Berufung bekamen zum vollzeitigen Dienst, haben wir bewusst gesagt, das muss geprüft werden. Wir haben 5 Kriterien festgesetzt. Und eine von dem war, dass ein Pastor uns, dem wir uns in der Seelsorge anvertraut hatten, wo wir gefragt haben, wie denkst du das denn? Der bekam für uns auch ein prophetisches Bild. Und in diesem Bild hat er bestätigt, Jörg, ihr seid auf dem richtigen Weg, Gott hat mir das gerade gezeigt. Und es hat sich herausgestellt, im Rückblick betrachtet, er hatte recht, der gute Mann. Gott hat ihm das wirklich gesagt. Und darum sitzen sie noch vorbei. Wir wollen hundertprozentige Klarheit. Liegt hier Gottes Reden vor? Oder ist das der Wunsch unserer Gedanken? Und am Ende ist der Auftrag klar. Die drei senden Barnabas und Paulus zum Missionsdienst aus. Wie das praktisch geschehen war, wie die Gemeinde mit eingebunden war, sagt uns der Text nicht. Ist auch nicht entscheidend. Auf jeden Fall geht Gott jetzt einen Schritt weiter mit der Gemeinde. Sie bekommt die Verantwortung, als Basisstation für die Heidenmission zu dienen. Später wissen wir, dass auch Jerusalem hier eine Verantwortung übernommen hat und so weiter. Wie die das untereinander abgestimmt haben, auch das wissen wir leider nicht. Aber es geht weiter. Es geht weiter. Und ich wünsche mir, dass wir begreifen, auch heute noch möchte Gott Menschen retten. Auch heute noch sind wir hier in Farmsen aufgefordert, zusammenzustehen, zu beten und zu fasten und zu hören, was will denn Gott? Er will Menschen retten. Er will Menschen retten. Und wie möchte Gott zukünftig Gemeinde bauen? Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott das will. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir noch einen Weg vor uns haben, der vielleicht nicht ganz leicht ist. Vielleicht sind auch Vergebungs- und Versöhnungsprozesse notwendig. Vielleicht sind Veränderungsprozesse nötig. Das müssen wir entdecken unter Leitung des Heiligen Geistes. Und das wollen wir auch entdecken. Und ich wünsche mir, dass Gottes Geist hineinspricht, auch in unsere Gemeinde, in unsere Gemeindesituation. Und dass wir dann erleben, wie Gott uns weiterbringt, wie der nächste Schritt kommt. Der nächste Schritt, die nächste Entwicklungsstufe für diese Gemeinde. Sie kommt, definitiv. Das ist meine feste Überzeugung. Das ist meine Überzeugung. So wie sie damals auch gekommen ist. Paulus und Barnabas gehen raus. Und es beginnt eine Missionierung in Kleinasien und später in Europa, in der nächsten Missionsreise. Es beginnt mit Gebet, unter Fasten, der geistlich Leitenden. Es beginnt in der Einmütigkeit. Es beginnt, indem der Heilige Geist spricht. Lassen wir ihn doch reden, den guten Heiligen Geist.